Ihr geht zur Arbeit und seid immer so ein bisschen nervös. Ihr könnt nicht so richtig ihr selbst sein. Bei euren Kollegen, da geht's meistens eher darum, welche Frau die hot finden, als dass sie mal von sich erzählen, sich nahbar machen. Das verunsichert euch. Ilya hört seinen Kollegen zu, fühlt sich aber nicht so wirklich wohl. Er weiß nicht, ob sie ihn akzeptieren. Sie wissen nicht, dass er schwul ist. Nur bei Laura, da fühlt er sich anders.
Weil Laura damals für mich auch ein krasser Safe Space war im Job, wo ich mich auch outen konnte, wo ich meine Lebensrealität zeigen konnte. Dafür steht Laura.
Ilya hatte zum Glück Laura. Und bei euch im Job, auf der Schule, in der Uni, in der U-Bahn? Wie können wir ein Safe Space sein für andere, so wie Laura? Wie sind wir für queere Menschen in unserem Umfeld am besten da, geben ihnen das Gefühl von Sicherheit?
Facts und Feelings.
Wir schauen hier im Podcast auf Gefühle, die uns in unserem Leben begleiten. Wir versuchen, Ursachen zu verstehen und Zusammenhänge in der Gesellschaft zu begreifen. Ich bin Przemek Żuk. Heute geht's um das Thema Allyship, also das Unterstützen von bestimmten Gruppen, die von Diskriminierungen, mangelnder Teilhabe oder fehlender Repräsentation betroffen sind. Queere Menschen gehören da dazu. Wie supporten wir, wenn wir selbst nicht zu der Gruppe gehören? Für Menschen, die Diskriminierungen erfahren, für queere Personen, wird die politische und gesellschaftliche Lage gerade an vielen Orten schlechter. Wie können wir also Menschen in unserem Umfeld gut unterstützen? Wo fangen wir da am besten an? Und was passiert eigentlich, wenn wir es nicht tun? Laura ist für Ilya so eine Unterstützerin, eine Ally. Und wir hätten gern mit beiden zu diesem Thema gesprochen, leider ist aber Laura kurz vor unserer Aufnahme krank geworden. Was es für Ilya bedeutet, dass Laura für ihn ein Safe Space schafft, wie er am Anfang meinte, hat er uns erklärt.
Für mich bedeutet dieser Safe Space, ich kann zu einem Menschen gehen oder auch in einen Raum zum Beispiel, wo ich mich nicht verstecken muss, wo ich so sein kann, wie ich bin, wo ich mir keine Maske quasi aufsetzen muss, um irgendwelchen Erwartungen, die man eh selbst meistens hat, gerecht zu werden, um irgendwelchen Normen zu entsprechen, gerade im Arbeitskontext natürlich. Und für mich war Laura insofern dieser Safe Space, weil eben durch ihre Art, durch ihre Persönlichkeit hat sie mich dazu eingeladen, mich zu öffnen, einfach ich selbst zu sein. Und es war nie irgendwie ein Gefühl von, ich werde verurteilt oder ich werde beschämt dafür, dass ich so bin, wie ich bin und eben mit meiner Lebensrealität. Und das ist ganz entscheidend für mich gewesen, weil es ganz, ganz viele Türen geöffnet hat, mir den Mut zu geben, mich auch bei anderen Menschen zum Beispiel zu outen und mich in verschiedenen Kontexten und Settings auch einfach zu zeigen, wie ich bin. Und ich glaube, das war Laura für mich so ein Türöffner und eben dieser Safe Space, wo ich mich damals eben getraut habe, hey, ich bin schwul und in der Arbeit weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll und so weiter. Und sie hat das gar nicht so zum Thema gemacht tatsächlich, sondern so zwei Menschen, die sich eben begegnen. Und das war für mich halt sehr, sehr angenehm damals.
Ihr habt euch bei der Arbeit kennengelernt. Mhm. Und am Anfang hast du dich, so wie du es jetzt gerade erzählst, nicht so getraut, so offen damit umzugehen. Wie hast du dich gefühlt, als du in dieses neue Team gekommen bist?
Nervös und nervös deshalb, weil zumindest für mich als queere Person ist es schon auch immer so gewesen, okay, wie werde ich mich jetzt verhalten oder wie soll ich mich denn verhalten, damit ich nicht so quasi entdeckt werde, aber nicht auch unbedingt aus dem Grund, dass ich nicht wollte, dass die Leute wissen, dass ich schwul bin, das überhaupt nicht. Wenn die Leute wissen, dass ich schwul bin und sie fein damit sind, ist das mega entspannend für mich, sondern weil ich eben nicht wusste, wie werden die reagieren. Vielleicht sind sie ja auch homophob, dementsprechend könnte ich Diskriminierung ausgesetzt sein. Gerade im Arbeitssetting ist das ja besonders, weil eben viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Freunde und Freundinnen sucht man sich ja aus, Arbeitskolleginnen nicht unbedingt so. Und ich kann mich erinnern, dass das schon so war, dass ich sehr, sehr strikt Privates vom Beruflichen getrennt habe. Ich habe sehr wenig preisgegeben von mir, immer sehr über sachliche Themen gesprochen, weniger über mich. Da war halt immer so, das kannst du dir so vorstellen, wie so ein Vorhang. Und ich habe immer ganz genau kuratiert, was ich sage und was ich eben nicht sage und was ich zeige und was ich nicht zeige. Und das ist halt auch mega anstrengend für mich, weil das ist halt, natürlich, wenn du so einen großen Teil deiner Persönlichkeit von deinem Charakter versteckst, dann ist das halt auch wahnsinnig traurig und wahnsinnig einschränkend für mich zumindest gewesen. Und Man versucht dann so quasi den Raum zu überwachen, Menschen zu scannen, wie sind die drauf, ungefähr was sagen die ganz genau. Man achtet extrem darauf, auf die Körpersprache, auf die Art und Weise, welche Worte gewählt werden und so weiter und so fort. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, ah, Moment mal, die ist ja eigentlich super offen und super cool. Ich glaube, da kann ich mich mal trauen.
In Ilias Team waren außer Laura und ihm nur heterosexuelle Männer. Da hatte Ilia nicht so das Gefühl, dass sie Allies für ihn sein wollen und hat sich nicht sicher gefühlt, sich zu outen. Lasst uns doch mal genauer anschauen, aus wissenschaftlicher Perspektive, was Allyship und Ally-Sein bedeutet.
Mit Allyship, was man ins Deutsche mit Verbündetsein übersetzen könnte, ist eine Form des Engagements gemeint, indem man explizit sich für Teilgruppen der Gesellschaft einsetzt, für Menschen in der Gesellschaft einsetzt, die von Marginalisierung und Diskriminierung, von fehlender Teilhabe, fehlender Repräsentation in unserer Gesellschaft betroffen sind. Sprich, einfach gesagt, Menschen der oftmals sogenannten Mehrheitsgesellschaft setzen sich für Communities, für marginalisierte Teilgruppen der Gesellschaft ein.
Das ist Janine Diekmann. Sie ist Sozialpsychologin am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena. Und sie forscht zu Allyship. Unter anderem auch dazu, wie sich Allyship von Solidarität abgrenzt. Denn Solidarität ließe sich einfach bekunden, sagt sie. Zum Beispiel durch das Hissen einer Regenbogenflagge. Aber es komme darauf an, ob man sich dann langfristig für die Teilhabe und die Rechte von Betroffenen einsetzt. In unserer Folge heute mit dem Fokus auf queere Communities.
Auf gesellschaftlicher Ebene und gerade mit Bezug auf queere Anliegen gibt es auf der einen Seite ein jahrzehntelanges Engagement von Selbstorganisationen und Interessensvertretungen. Und dass das dann aber auch institutionell oder politisch umgesetzt wird, Stichwort Ehe für alle oder das Selbstbestimmungsgesetz im letzten Jahr. Also hier kommt es meist in Institutionen oder Verwaltungen auf Einzelpersonen beispielsweise an, die im Sinne und gemeinsam mit den Selbstorganisationen oder queeren Interessensvertretungen für das gemeinsame Ziel sich einsetzen.
Jetzt ist diese Form von Engagement ein sehr starkes Beispiel, was Allyship in der Politik bewirken kann. Aber auch der Alltag ist natürlich politisch. Und Janine Diekmann hat uns erzählt, dass letztendlich die sozialen Normen, die in Alltagssituationen gelebt werden, die Gesellschaft ausmachen. Also relevant ist, wie wir im Alltag handeln, und zwar immer. Also egal, ob betroffene Personen gerade da sind oder nicht. Aus Sicht der Wissenschaft gibt es drei Komponenten, die gutes Allyship ausmachen.
Und zwar ist es für ein Allyship-Engagement wichtig, dass man einen gesellschaftskritischen Blick hier mit reinnimmt. Also warum ist die Lebensrealität von queeren Personen in dieser Gesellschaft so, wie sie ist? Und dann auch eine eigene Selbstpositionierung in der Gesellschaft. Also in vielen Kontexten wird es auch immer diesen Privilegien-Check genannt, dass man sich überlegt, was habe ich für Privilegien, wo habe ich selbstverständlichen Zugang und wie zeigt sich das für queere Personen oder in queeren Beziehungen, sage ich mal, was ist da anders, was ist eben nicht selbstverständlich. Und das ist dann der Schritt, ne, wo ich mich dann für Belange und Lebensrealitäten einsetze, die mich zwar nicht konkret betreffen, aber ich eben diese Perspektive übernehmen kann.
Eine Sensibilität für diese Perspektive, die hat Ilia bei seinen Kollegen anfangs nicht wahrgenommen. Aber was hätten sie konkret anders machen sollen, damit Ilia sich sicherer fühlt? Mein erster Gedanke war, einfach keine Cis-Hetero-Männer sein?
Nee, das ist ja, also ich glaube, das ist ja auch so ein falsches Narrativ, das entsteht, dass queere Personen etwas gegen Cis-Männer haben. Das überhaupt nicht. Es gibt wunderbare Cis-Männer, die auch Allies sind und sich auch für queere Rechte und Sichtbarkeit einsetzen und sich nicht in ihrer eigenen Sexualität bedroht sehen dadurch. Aber erstmal so das eigene Privileg checken, glaube ich, und einfach mal aktiv zuhören, wenn sich zum Beispiel meine queere Person outet. Und ich glaube, mir hätte damals geholfen, angenommen, Laura wäre nicht dort gewesen, dass eben diese Küchengespräche nicht sich darum gehandelt hätten, wer jetzt heißer ist von den weiblichen Kolleginnen und wer nicht, sondern einfach so, was beschäftigt mich gerade, was passiert gerade in meinem Leben und so weiter, dass ich persönlich dann die Person, die hinter dem Geschlecht, hinter der Sexualität steckt, auch kennenlernen darf und merken kann, ah, Moment mal, das ist ein Mensch mit Sorgen, mit Ängsten, mit einer Motivation, ganz normale menschliche Empfindungen und die sind offen sich selbst gegenüber, dementsprechend haben die wahrscheinlich auch Empathie gegenüber einer Person, die sich vielleicht nicht traut, sich zu outen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viele Cis-Männer brauchen, eine Empathie sich selber gegenüber, eine Offenheit sich selbst gegenüber, um die dann nach außen zu strahlen. Und leider wird es halt auch einfach gesellschaftlich vielen Jungen in ganz jungen Jahren nicht beigebracht. Und ich glaube, das würde ganz, ganz viel ändern für queere Personen, aber auch für Cis-Frauen, für andere Minderheiten auch.
Was würdest du denjenigen sagen, die das Gefühl haben, sie haben gerade keine Allies, aber sie wollen einen?
Ich würde denen ganz ehrlich auch dazu raten, zu gucken in dem persönlichen Umfeld, also wenn wir jetzt reden von einer heterosexuellen Person zum Beispiel, gibt es jemanden, den ich als offen, als neugierig empfinde, als empathisch, als bewandert, also quasi wissbegierig im Sinne, was passiert in der Welt und so weiter, und die mal so quasi raussuche und versuche mich denen gegenüber zu öffnen und einfach vielleicht auch mal auf der sachlichen Ebene darüber zu diskutieren und so langsam sich anpirschen, die eigene Verletzlichkeit zu zeigen und so quasi die eigene Realität zu schildern. Also die besten Kooperationen, die besten Allyships entstehen im Gespräch. Und es ist leider traurig, aber um quasi Sichtbarkeit, um sich für queere Rechte auch einzusetzen, um das eigene Wohlergehen auch quasi ein bisschen zu verbessern, ist es auch erforderlich, dass wir eben als queere Personen, und ich kann das eben von mir auch sagen, als dass ich das auch machen musste, wir müssen auch ein Stück weit auf die Mehrheitsgesellschaft zugehen und ihnen zeigen, ich möchte dich reinlassen in meine Lebensrealität. Aber man darf das eben auch behutsam machen. Man muss es nicht von 0 auf 100 jetzt sofort, sondern sich eben anpirschen und dem mit den Menschen einfach langsam diese Gespräche suchen, bei denen man das Gefühl hat, hey, die könnten Safe Space sein.
Das klingt für mich schon auch etwas unfair, wenn ich ehrlich bin. Also, dass es an den Personen liegt, die Diskriminierungen erfahren, auf andere Menschen zuzugehen und sie in die eigene Lebensrealität zum Verbündetsein einzuladen. Deshalb wollte ich wissen, wie ich selbst proaktiv ein besserer Ally sein kann, mich selbst informieren kann, was da dazugehört, und habe Tobias Hermann Schwarz gefragt. Tobias ist klinischer Psychologe und hat sich auf die Beratung queerer Menschen und deren Allies spezialisiert.
Zu den wichtigsten Aufgaben würde ich auf jeden Fall zählen, dass man zuhören kann, dass man wertfrei zuhört, also dass man sich wirklich Gedanken darum macht, auch was wird da gerade gesagt, betrifft mich das vielleicht selber auch. Dass man Reflexionsvermögen hat, zum Beispiel, welche Privilegien habe ich denn eigentlich, welche Ressourcen habe ich dann selber, wie kann ich die dann nutzen, um die andere Person zu unterstützen. Und ich glaube, auch so lebenslanges Lernen ist ein ganz wichtiger Punkt, also dass ich mir überlege, was kann ich da eigentlich draus ziehen und was kann ich für andere Quellen vielleicht noch hernehmen, um mich zu informieren über bestimmte Themen und dann zu gucken, mit diesem Wissen kann ich dann eben auch ein besserer Zuhörer sein einerseits und andererseits vielleicht auch klarer erkennen, wo kann ich dann auch vielleicht produktiv unterstützen.
Muss das eigentlich immer ausgesprochen sein, dass man ein Ally ist? Hilft das? Bringt das was? Oder ist es auch ein bisschen nur, ich möchte mich mal als Member der Mehrheitsgesellschaft auch mal als positiv labeln?
Ja, ein eigenes Aussprechen macht, glaube ich, nicht so wirklich Sinn, weil ein Ally wird ja eher dadurch kategorisiert, dass andere dich als so jemanden einordnen. Mhm. Das heißt also, dieses Label kann man sich eigentlich nicht selber geben, sondern das entsteht dadurch, dass Menschen sich bei dir wohlfühlen, dass sie merken, okay, das ist eine Person, die steht mir bei, die unterstützt mich. Und dann vielleicht zu dir sagen, also ich habe das Gefühl, du stehst da in diesem Kontext hinter mir und du bist ein Ally für mich. Und die Haltung zu haben ist, glaube ich, eine wichtige. Also sich selber zu überlegen, kann ich das quasi, sind das meine Werte und sind das Dinge, die ich angehen möchte? In dem Feld kann man das vielleicht sagen, so ich möchte gerne ein Ally sein und sich dann eben informieren, was gehört denn dazu.
Jetzt sind queere Menschen natürlich nicht die einzige Personengruppe in unserer Gesellschaft, leider, die irgendwie von Diskriminierung oder Marginalisierung betroffen ist. Würdest du sagen, es gibt Unterschiede im Allyship bezogen auf verschiedene Personengruppen, wie man das ausüben sollte?
Mhm. Es gibt Gemeinsamkeiten, glaube ich, es gibt aber auch Unterschiede. Also ich glaube, was für LGBTQIA+-Menschen ein großer Unterschied ist, dass sie nicht immer sichtbar sind. Also anders als bei schwarzen Menschen oder BIPOC zum Beispiel, die müssen jetzt nicht sagen, hallo, ich bin übrigens dies, das. Wenn jemand allerdings pansexuell ist, das sieht man ja jetzt nicht unbedingt. Das heißt, da ist ein Coming-out-Prozess nötig. In den meisten Fällen passiert er in irgendeiner Form. Das ist, glaube ich, ein Unterscheidungsmerkmal. Und was familiäre Strukturen auch betreffen kann, dass ich zum Beispiel von meiner Familie abgestoßen, ausgestoßen, ausgeschlossen werde, das passiert in der Regel bei LGBTQ vielleicht auch eher als jetzt beispielsweise bei schwarzen Menschen oder bei Menschen mit Behinderung.
Mhm. Würdest du sagen, Allyship, jetzt mal so ein bisschen abstrakt gefragt, ist mehr im Inneren der Person oder im Außen? Was ich damit meine, ist es mehr so dieses eben Ansprechperson sein für all das, was die Person stresst, vielleicht auch so ein bisschen Wahlfamilie? Oder ist es vielmehr dieses nach außen, dass man zum Beispiel problematisches Verhalten outcallt oder gemeinsam zu irgendwelchen schwierigen Gesprächen geht?
Ich glaube, ein Mix wäre natürlich das Beste. Also wenn man jetzt ranken müsste, wäre es der die beste Ally. Wäre es wahrscheinlich die Person, die das im Inneren verinnerlicht hat und nach innen sozusagen Ansprechperson ist, aber auch nach außen auf Diskriminierung hinweist. Es unterscheidet man ja aber nicht so. Und ich will jetzt hier keinen abwerten, der irgendwie sagt, naja, ich traue mich nicht, wenn ich irgendwie eine aggressive Handlung in der Bahn beobachte, dazwischen zu gehen. Vollkommen okay. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, okay, dann bist du aber kein Ally mehr, sondern du tust ja vielleicht andere Dinge an anderer Stelle, die dann gegen strukturelle Ungerechtigkeiten vorgehen. Und von daher würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das eine mehr wert ist als das andere oder besser ist, sondern ein Mix wäre schön, aber es reicht auch, wenn man die eine Ebene bedient, denke ich mal.
Du hast ja gerade so eine sehr typische Situation angesprochen. Also ich würde es mal sagen, eine typische Situation, wo ich sage mal, man so demonstrativ Allyship üben kann, ist zum Beispiel out zu callen, wenn, keine Ahnung, ich fahre im Zug und da ist irgendwie eine Gruppe von Männern, die offensichtlich homophobe Sprüche bringt. Jetzt ist es aber auch für mich irgendwie eine komische Situation, dann aufzustehen und zu sagen, hey, lass das bitte, das ist nicht richtig. Wie kann ich sowas üben?
Ich glaube, in der Vorstellung kann man es einmal üben. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich setze mich mal hin zu Hause und reflektiere das mal für mich durch quasi und überlege mal, wie wäre das denn, wenn ich es in dem Moment wirklich laut ausspreche? Wie fühlt sich das überhaupt an? Wie würde ich es formulieren? In welchem Tonfall? Und was genau würde ich sagen? Und dann am Ende vielleicht gibt es Situationen, die nicht so in Anführungsstrichen extrem sind, wo man vielleicht auch schon im Freundinnenkreis irgendwie mal was bemerkt, dass jemand vielleicht eine queerphobe Aussage trifft. Und da fühlt man sich, glaube ich, sicherer, dann mal zu sagen, du, ich habe da gerade Bauchschmerzen mit irgendwie, was du gerade gesagt hast, das kommt mir aber ein bisschen homophob vor. Können wir da mal reingucken. Und ich glaube, an diesen Situationen kann man sich sozusagen dann hocharbeiten, wenn man so will, und dann vielleicht auch andere Situationen meistern.
Du hast ja ganz am Anfang lebenslanges Lernen angesprochen. Und ich kann mich natürlich auch als Ally-Person falsch verhalten. Und es ist ja auch gar nicht so leicht, wenn man dann selber outgecallt wird. Wie kann ich am besten mit dieser Situation umgehen, wenn ich darauf hingewiesen werde, das war gerade aber auch nicht richtig von dir?
Was da wichtig ist, ist, dass man zum einen unterscheidet, okay, ging das gerade gegen mich als Person oder ist das auf inhaltlicher Ebene gemeint gewesen? Also ich glaube, wenn man sagt, okay, diese Äußerung, die klingt in meinen Ohren transphob zum Beispiel, oder man sagt, du bist transphob, das ist eine ganz andere Aussage. Also das eine geht gegen die Persönlichkeit, also auch gegen eine Auffassung oder ein Bild, was ich von mir selber habe. Und wenn das angegriffen wird, ist es deutlich schwieriger, konstruktiv damit umzugehen. Das wird dann meistens emotional und man kann es nicht so gut handeln. Wenn es aber eine wirklich sachliche Aussage ist, so von wegen, dein Kommentar war falsch, weil, ich erkläre dir das gerne, das lässt sich in der Regel ganz gut bearbeiten. Und da sind die Leute auch, wenn sie dann Ally sein möchten, offen da konstruktive Kritik anzunehmen.
Wenn das Gespräch hier jetzt jemand hört und sich denkt, ja, ich sollte auch ein Ally sein, ich möchte jetzt auch ein Ally sein, was würdest du sagen, wäre so ein guter Einstieg? Oder was wären Dinge, auf die ich achten sollte am Anfang, um irgendwie zumindest da erstmal reinzukommen?
Auf jeden Fall sich belesen ist sinnvoll, also überlegen, was heißt denn LGBTQIA+ zum Beispiel. Einfach das Akronym mal zu lernen und zu kennen, was sind denn diese einzelnen Buchstaben und was gibt es vielleicht darüber hinaus noch, wie sehen die verschiedenen Flaggen aus, könnte man machen. Und es gibt Filme, also für viele ist der Einstieg auch leichter, wenn man jetzt nicht so viel lesen muss, sondern vielleicht mal einen Film guckt, also sich zu erkundigen, Was wären dann, oder Dokus, was gibt es so für Dokus, die ich mir angucken kann? Also die Lebenswelt quasi der betroffenen Person kennenlernen, wäre sehr sinnvoll, einfach um ein besseres Verständnis zu entwickeln. Wie geht es den Menschen überhaupt? Was haben die denn für Probleme? Warum stößt es so auf? Und ich glaube, dann natürlich auch in Kontakt kommen mit den Leuten. Also wenn ich Menschen, die minorisierten Gruppen angehören, in meinem Umfeld habe, die auch mal fragen, ja, wie nehmt ihr das so wahr? Was genau sind das für Dinge, die euch passieren? Wärst du offen, darüber mit mir ein bisschen zu sprechen? Ich möchte mehr darüber erfahren. Ja, solche Sachen würde ich vorschlagen. Und ich glaube, wenn das ernst gemeint ist und aufrichtig ist, dann sind da Menschen auch offen für, dass sie sagen, okay, ich erzähle dir mal ein bisschen was.
Natürlich hat auch dieses persönliche Engagement Grenzen. Irgendwann kommt man vielleicht an so einen Punkt, dass man sagt, ich mache das alles, höre zu, mache die Kleinigkeiten, gehe dazwischen, wenn etwas passiert. Aber im Großen, am System und an der Gesellschaft, da scheint sich nichts zu ändern.
Also das sind halt auch oft Frustrationspunkte, die bei mir auftreten in Behandlungen, dass Menschen sagen, ja, das ist ja alles schön und gut und ich habe jetzt auch schon viel getan und ich bin auch dabei und Menschen nennen mich auch Ally, aber es sind ja am Ende die strukturellen Dinge, die man eigentlich angehen müsste und das frustriert mich, weil ich weiß, da komme ich nicht ran, weil das muss ja eigentlich die Gesellschaft ändern oder die Politik. Ja, das ist, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, quasi noch mit auf den Weg zu geben, dass man auch an Grenzen kommen kann und dann wiederum gucken muss, wie gehe ich damit um. Ja, weil auch sowas landet dann quasi bei mir.
Mhm. Und wie gehe ich dann damit um, wenn ich an so eine Grenze komme?
Ja, manchmal geht es wirklich darum zu sagen, lass uns mal hier zusammen sitzen, drüber sprechen und das einfach aushalten. Also und dann versuchen, vielleicht kann man manche Sachen mit Humor nehmen, weil strukturelle Veränderungen werden jetzt nicht innerhalb von 2 Monaten passieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sagt, okay, ich kann hier so einen Grundstein legen. Vielleicht reicht es auch, dass ich der einen Person jetzt geholfen habe. Vielleicht ist das schon ein großer Wert. Vielleicht werde ich nicht die ganze Gesellschaft ändern. Das muss man sich, glaube ich, bewusst machen.
Wenn ihr ein guter Ally sein wollt und wenn ihr den ersten Rat von Tobias befolgt und euch zu queeren Themen belest, dann kann es sein, dass euch da einige Begriffe begegnen, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Oder zumindest bei denen ihr euch nicht so wirklich direkt was drunter vorstellen könnt. Da habe ich hier noch einen Tipp für euch. Unsere DLF-Nova-KollegInnen vom Eine Stunde Liebe-Podcast haben eine ganze Reihe zu dem Thema gemacht. Im queeren ABC erfahrt ihr, was mit Baby-Gay, Passing oder Heteronormativität gemeint ist. Erklärt werden euch die Begriffe von Drag-King Maria Moschus und Drag-Queen Lorelei Rivers. Alle Folgen von Eine Stunde Liebe findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Den Link packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Das Team für diese Folge Facts und Feelings: Ivy Naughty, Stefan Krombach, Nina Bust-Bartes, Susanne Bayer und ich, Przemek Żuk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.